Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen: Die griechische Regierung verkündet ihr drittes Sparprogramm in 3 Wochen mit drastischen Einschnitten.
Also ganz Griechenland war diesen Vormittag wie gelähmt. Also wir warteten und warteten, als ob wir auf die Apokalypse warteten.
Dann, alle zeigen nun auf Griechenland, doch steht es um Großbritannien nicht genauso schlimm. Außerdem ringen um eine parlamentarische Untersuchungskommission zur UBS-Affäre. Das Büro des Ständerats nimmt in diesen Minuten Stellung, wir sagen wie. Jugendliche ohne Aufenthaltspapiere sollen eine Berufslehre machen können, findet der Nationalrat. Und kann man noch Musik spielen angesichts des Terrors? Die Reportage über Jungsein in Pakistan, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Georg Auftermauer mit den Nachrichten.
In Griechenland hat die Regierung weitere Sparpläne vorgestellt, die dazu beitragen sollen, das massive Staatsdefizit zu reduzieren. Dazu werden die Steuern erhöht und die Ausgaben gesenkt. Es ist das dritte Sparprogramm, das die Regierung auf Druck der EU beschlossen hat. So wird die Mehrwertsteuer von 19% auf 21% erhöht und es ist eine Anhebung der Steuern auf Alkohol, Tabak, Benzin und Luxusgütern vorgesehen. Bei den Ausgaben werden die Gehälter der Staatsangestellten gekürzt. Zudem sollen die Renten von Beamten und von Angestellten eingefroren werden. EU-Kommissionspräsident Barroso wertet die Sparmaßnahmen als Zeichen dafür, dass die Regierung in Athen bereit sei, das Defizit Griechenlands zu senken. Die Maßnahmen seien wichtig für die Stabilität des Euros. Die deutsche Regierung kauft eine CD mit gestohlenen Schweizer Bankdaten. Das teilt die Pressestelle des Bundestags in Berlin mit. Darauf sollen Kundenangaben von bis zu 1.000 deutschen Steuersündern sein. Ursprünglich war die CD dem Bundesrat Baden-Württemberg angeboten worden. Dessen Regierung war sich aber über den Kauf der Daten nicht einig und gab das Dossier an die Bundesregierung weiter. Wie viel der Bund für die gestohlenen Daten bezahlt, wurde nicht mitgeteilt. Der Schweizer Bundesanwalt wird in Zukunft vom Parlament und nicht mehr vom Bundesrat gewählt. Der Nationalrat hat sich mit seinem Entscheid dem Ständerat angeschlossen. Die Aufsicht über die Tätigkeit soll einem unabhängigen Gremium übertragen werden. Bis jetzt ist die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft geteilt. Administrativ ist sie dem Justiz- und Polizeidepartement unterstellt. Die fachliche Kontrolle wird vom Bundesstrafgericht ausgeübt. Vor allem während des Konflikts zwischen dem früheren Bundesrat Blocher und dem damaligen Bundesanwalt Roschacher hatte die Zuständigkeitsfrage zu Diskussionen geführt. Der Nationalrat hat mehrere Stunden über die Zuwanderung debattiert, also über Themen wie Personenfreizügigkeit, Asylbewerber, Integration und Einbürgerung. Rund 100 Vorstöße behandelte der Rat und stimmte einigen Vorschlägen zu. So hat sich der Rat dafür ausgesprochen, dass Jugendliche sans papier eine Berufslehre machen dürfen. Die Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte verlangt, dass die Kosten des Bundes im Steuerstreit mit den USA der Grossbank UBS in Rechnung gestellt werden. Es geht dabei um einen Betrag von geschätzten 37 Millionen Franken. Die Finanzdelegation teilt die Ansicht des Bundesrats nicht, wonach aus rechtlichen Gründen nur 1 Million Franken der UBS belastet werden dürfen. Im Parlament ist ein Vorstoß der FDP hängig. Sie will, dass der Bund bei der Grossbank UBS alle Kosten zurückverlangen kann, die ihm durch die Steueraffäre mit den USA entstanden sind. Laut dem libyschen Außenminister Moussa Koussa ist in der Krise zwischen Libyen und der Schweiz eine Lösung in Sichtweite. Beide Seiten seien nahe an der Überwindung der Krise, sagte Koussa nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Inzwischen verlangt der libysche Staatschef Gaddafi eine Entschuldigung von den USA, weil sich der Sprecher des Außenministeriums über ihn lustig gemacht habe. Gaddafi hatte vor Stammesführern dazu aufgerufen, gegen die Schweiz einen heiligen Krieg zu führen. Dazu sagte der Sprecher in Washington, es sei wie mit einer Rede Gaddafis vor der UNO. Auch dort sei nicht unbedingt viel Vernünftiges gesagt worden. In der Ukraine muss Regierungschefin Julia Tymoschenko zurücktreten. Das Parlament hat sie in einem Misstrauensvotum abgesetzt. Sie wolle nun einen harten Oppositionskurs gegen den neuen Präsidenten Viktor Janukowitsch führen, sagte Tymoschenko. Janukowitsch selbst ist bestrebt, rasch eine neue Regierung zu bilden. Wer diese leiten soll, ist noch offen. Der prorussische Janukowitsch hatte vor einem Monat die Präsidentenwahl gegen Tymoschenko gewonnen. In der irakischen Stadt Bakuba sind bei einer Serie von Anschlägen mindestens 33 Menschen getötet worden. Mehr als 50 wurden nach Polizeiangaben verletzt. Die Polizei nahm kurz nach der Anschlagsserie vier Verdächtige fest und verhängte eine Ausgangssperre. Der stellvertretende irakische Innenminister warnte vor weiteren Anschlägen vor den Parlamentswahlen am Sonntag. Seit Anfang Februar nahm die Zahl der Sprengstoffanschläge und Attentate in Irak wieder zu. Zwei große Schweizer Firmen haben heute ihre Geschäftszahlen bekannt gegeben, der Zementkonzern Holcim und der Stellenvermittler Adecco. Für Holcim war 2009 ein schwieriges Jahr, denn wegen der Krise wurde weniger gebaut. Der Gewinn von Holcim ist im vergangenen Jahr um 18% gesunken auf 1,5 Milliarden Franken und auch der Umsatz ging zurück um 16%. Noch stärker eingebrochen ist der Gewinn bei Adecco. Der Stellenvermittler verdiente noch knapp 12 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es mehr als 700 Millionen gewesen. Beide Unternehmen melden aber, dass sich die Situation Ende Jahr deutlich verbessert habe. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.813 Punkten minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.453 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.4630 gehandelt, der Dollar zu 1.0661. Die Wetterprognose. In der ganzen Schweiz hat es morgen viele Wolken und vielerorts fällt ab und zu etwas Niederschlag. An den Voralpen wird es häufiger nass. Die Schneefallgrenze liegt im Süden bei 1100 Meter, im Norden sinkt sie bis auf 500 Meter. Die Höchstwerte erreichen im Norden noch 5 Grad, im Süden gibt es 10 Grad. Am Freitag ist es im Osten und an den Voralpen häufig bewölkt, im Westen und Süden scheint meist die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 2 Grad und im Süden mit Nordwind bei 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die griechische Finanzkrise, dazu der Schwerpunkt. Premierminister Papandreou verkündet harte Einschnitte, doch sind sie auch durchsetzbar? Brüssel hat Angst vor dem griechischen Staatsbankrott, doch was wäre daran so schlimm? Und alle kritisieren die Schuldenwirtschaft im Süden, doch stehen nicht die Briten noch schlechter da? Dann gibt's eine parlamentarische Untersuchungskommission zur UBS oder nicht? Das Büro des Ständerats fällt in diesen Minuten einen Vorentscheid. Außerdem in der Sendung Schadenersatzklage oder gar Prozess. Die Finanzdelegation will mehr Geld sehen von der UBS für die Arbeit des Bundes. Recht auf Bildung heißt auch Recht auf Ausbildung. Der Nationalrat hilft jungen Sans-Papiers. Und das Land ist voller Angst, aber nicht in der Hotspot-Kaffeebar. Gespräche übers Jungsein in Pakistan. Hier im Echo der Zeit, der Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt als Podcast auf drs.ch. Die Europäische Union verlangt, dass Griechenland das Haushaltsdefizit, also die sogenannte Neuverschuldung, unter die Marke von 3% des Bruttoinlandprodukts drückt binnen 3er Jahre, von jetzt 13%. Eine wahrlich herkulische Aufgabe. Die Regierung in Athen gab heute weitere Einschnitte bekannt. Es geht, wie gehört, um 5 Milliarden Euro. Verschiedene Steuern werden erhöht, allein die Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte, aber auch die fürs Benzin. Die Renten werden eingefroren, viele Lohnzuschläge im öffentlichen Dienst um einen Drittel gekürzt. Ich fragte die griechische Wirtschaftsjournalistin Kaki Bali in Saloniki nach ihrer Reaktion.
Also ganz Griechenland war diesen Vormittag wie gelähmt. Also wir warteten und warteten und warteten, als ob wir auf die Apokalypse warteten. Und dann kam die Ankündigung, nicht vom Mund des Premierministers, sondern vom Mund des Regierungssprechers. Und der präsentierte mit monotoner Stimme eine endlose Liste von Sparmaßnahmen.
Unter dieser endlosen Liste, wie Sie sagen, von Maßnahmen, was sind in Ihren Augen die einschneidendsten?
Naja, das Schmerzhafteste für die einfachen Leute ist das horizontale Einfrieren der Pensionszahlungen. Sogar die Renten von 400 Euro werden eingefroren. Und dann auch die Kürzungen der Gehaltszuschläge, was in Griechenland nicht etwas extra ist, sondern ein großer Teil des Einkommens der Staatsbediensteten ist nicht im Gehalt drin, sondern in diesen sogenannten Gehaltszuschläge. Und wenn das so richtig radikal gekürzt wird, dann heißt das Einkommen der einfachen Leute, sagen wir mal, die nicht viel verdienen, so zwischen 7 und 10% sein wird. Im Portemonnaie.
Das heißt, hier geht es nicht nur um eine Gratifikation, einen Zuschlag zum Jahresende, so ein kleines Plus, sondern hier geht es für Millionen ums Eingemachte.
Ja, genau. Also ein Lehrer, der monatlich in Griechenland, sagen wir mal, 1200 Euro verdient, wird ab morgen 70 Euro weniger im Portemonnaie haben und vor den Osterferien 200 Euro weniger. Das ist schon viel Geld für eine Familie.
Es ist dies das dritte Sparpaket in 3 Monaten, nun mit Sparmaßnahmen. Sie sagen, sie sind einschneidend, sie machen 2% der Wertschöpfung aus. Hat man in Griechenland jetzt den Eindruck, genug gemacht zu haben, um die Vorgaben aus Brüssel zu erfüllen?
Naja, das Gefühl hat man schon. Also das ist das größte Opfer, was man bringen konnte. Und für einen Teil der Gesellschaft, das ist sogar vielleicht mehr, als sie bringen können. Mal sehen. Die Frage ist immer, ob auch das zweite Teil dieser Maßnahmen ergreifen, also die Steuererhöhungen, und zwar nicht nur die indirekten Steuer, die jeder zahlt, sondern auch die Steuer, die angekündigt wurden für die Besserverdienenden. Und die Frage wird auch eine sehr große Rolle spielen für die Art und Weise, wie die Bevölkerung diese Opfer entgegenwirken wird. Also wenn man das Gefühl hat, es wird fair sein, und dann werden auch die Reichen zahlen. Dann werden die Reaktionen nicht so massiv sein.
Haben Sie denn den Eindruck, dass möglicherweise die Reichen ausgespart werden?
Offiziell nicht. Eher das Gegenteil. Ich meine, alle Einkommen über 100.000 Euro, die werden mit 45% jetzt besteuert. Was die weiße Ökonomie betrifft, das offizielle Wirtschaft betrifft, also das ist sehr fair. Die Frage ist in Griechenland, dass die meisten Leute, die besser verdienen, eigentlich keine richtige Steuererklärung machen. Und das sieht man dann nicht.
Sie sprachen die Akzeptanz schon an. Regierungschef Papandreou will am Abend die Gewerkschaften treffen und sie in die Pflicht nehmen. Der Generalsekretär der größten Gewerkschaft aber hat heute offenbar schon davor gewarnt, dass es zu einer sozialen Explosion kommen könne. Übertreibt er?
Er übertreibt schon. Andererseits, der muss auch was sagen. Ich meine, wenn die Gewerkschaftler plötzlich alles akzeptieren, dann gibt es kein Zurück mehr. Also in Griechenland übertreibt man gerne. Wir haben dieses Drama in unserem DNA, also man will schon große Worte sagen. Die Gewerkschaften werden entgegensteuern, nur die haben keine Kraft, das im Moment zu tun, weil die Bevölkerung und die meisten Arbeitgeber erstens der Regierung eine Chance geben wollen und zweitens, die sind so verunsichert und die haben so viel Angst, dass wenn wir das nicht tun, dann ist demnächst das Land bankrott. Also helfen wir erstmal. Also ich erwarte keine soziale Explosion in Griechenland die nächsten paar Wochen.
Sagt die Wirtschaftsjournalistin Kaki Bali in Saloniki. Griechenland soll, muss also noch mehr sparen. Und das, obwohl die Länder jetzt in der Krise fast überall den umgekehrten Weg gewählt haben, mit mehr Staatsausgaben und weniger Steuern. Wenn die Wirtschaft harzt, springt der Staat ein. Antizyklisches Verhalten nennen Ökonomen das. Und sie empfehlen es fast in jedem Fall. Nur im Fall der Griechen soll das nicht mehr gelten. Warum eigentlich? Das wollte unser EU-Korrespondent Urs Bruderer von André Sapir wissen. Sapir ist Ökonom an der Freien Universität Brüssel und er war Berater der EU-Kommission.
André Sapir sitzt in einem kleinen Büro im 11. Stock eines lottrigen Universitätsgebäudes. Er begrüßt seinen Besucher freundlich und warnt beim Thema Griechenland als erstes vor falschen Erwartungen.
Il faut bien se rendre compte que le problème grec est difficile et qu'il n'y a pas de solution facile à des problèmes difficiles. Je regrette.
Er bedauere, aber auf schwierige Probleme wie das griechische gäbe es keine einfachen Lösungen.
Effectivement, quand on a un ralentissement conjoncturel, on peut penser que de réduire les dépenses publiques, c'est pas la bonne chose, au contraire.
Wenn Griechenland nur in einem Konjunkturtief steckte, wäre eine Kürzung der Staatsausgaben wohl falsch.
Mais la Grèce, elle est surtout dans une situation extrêmement difficile par rapport à sa dette.
Aber Griechenland habe ein sehr großes Schuldenproblem und ein drängendes. Bis im Mai muss das Land wohl 40 Milliarden Euro aufnehmen, um alte Schulden zu begleichen und neue Ausgaben zu bestreiten. Es muss dieses Geld auf den Finanzmärkten zusammenkratzen. Doch die Märkte hätten das Vertrauen in die griechische Wirtschaft und in griechische Staatsanleihen verloren, sagt Sapir.
Vis-à-vis des marchés, il y a une perte de confiance dans non seulement l'économie grecque, mais dans l'émission d'obligations du trésor grec.
Das sei das Problem der Griechen. Sie müssten das Vertrauen der Märkte wieder gewinnen, und zwar schnell. Gelinge das nicht, drohe dem Staat die Zahlungsunfähigkeit.
Sinon la Grèce va vers une situation de cessation de paiement.
Und dennoch gilt auch hier die Binsenwahrheit. Ein Staat kann Schulden nicht wegsparen, er kann nur aus ihnen herauswachsen. Nur Wirtschaftswachstum hilft gegen leere Kassen. Denn wo die Wirtschaft wächst, steigen die Steuereinnahmen und sinken die Sozialausgaben. Griechenland aber scheint jetzt eher das Umgekehrte zu drohen, eine Abwärtsspirale. Weniger Ausgaben, weniger Wachstum, noch weniger Einnahmen, noch mehr Arbeitslosigkeit und so weiter. Das stimme zum Teil, sagt André Sapir.
Je crois que vous avez en partie raison.
Es brauche Maßnahmen, aber nicht solche, die die griechische Wirtschaft töteten. Griechenland müsse darum zweierlei Entscheidungen treffen.
Mais ce sont des choix qui doivent rencontrer à la fois le problème de court terme, de confiance, et le problème de long terme, qui est un problème de croissance.
Kurzfristig brauche es Entscheidungen wie die heute bekannt gegebenen Sparpläne, um das Vertrauen der Märkte zu gewinnen. Langfristig müsse Griechenland das Wachstum befördern. Und ja, vielleicht habe sich Griechenland tatsächlich zu hohe kurzfristige Ziele gesetzt.
Les objectifs qui ont été fixés pour l'instant, les objectifs à court terme, sont des objectifs extrêmement ambitieux, peut-être même des objectifs trop ambitieux.
Er wäre sehr einverstanden, wenn Griechenland weniger schnell die Ausgaben senken würde und dafür langfristig mehr unternehme, zum Beispiel die längst fällige Rentenreform. Aber auf lange Frist kann eine Regierung, die in wenigen Jahren vielleicht schon nicht mehr an der Macht ist, eben nur Dinge versprechen, weshalb die Finanzmärkte kurzfristige Sparübungen fordern. Was aber, wenn die sozialdemokratische Regierung in Athen, statt dem Druck der Märkte nachzugeben, diese Märkte düpieren würde und sich, wenigstens vorübergehend, für zahlungsunfähig erklären würde? Staatsbankrott als Ausweg.
Si on était dans des circonstances économiques et financière internationale normale, on pourrait effectivement imaginer que une banqueroute de la Grèce soit une option.
Das wäre tatsächlich eine Option, sagt Sapir, wenn die internationale Wirtschafts- und Finanzlage nicht so fragil wäre, wie sie das eben immer noch sei. Denn angenommen, Griechenland erklärte jetzt den Bankrott, dann blieben seine Gläubiger auf ihren Forderungen sitzen. Finanzhäuser, die sich noch nicht recht von der Krise erholt hätten, müssten wieder zweistellige Milliardenbeträge abschreiben, mit unabsehbaren Folgen. Das gesamte internationale Finanzsystem könnte wieder ins Wanken geraten. Ein Risiko, das man derzeit nicht in Kauf nehmen dürfe, sagt André Sapir.
Je crois que ce risque de contagion, il ne peut pas être pris aujourd'hui.
Bei wem genau Griechenland wie hoch in der Kreide steht, ist nicht bekannt. Aber 240 Milliarden Euro sollen von europäischen Banken kommen. An erster Stelle werden immer wieder französische, deutsche und Schweizer Banken genannt. Darum wird Griechenland den Weg aus den Schulden wohl schaffen, wenn nicht aus eigener Kraft, dann mit Hilfe von außen. Denn wer auch immer Griechenland hilft, der eilt, einmal mehr, auch dem globalen Finanzsystem zu Hilfe. Seinen eigenen Banken, sich selber.
Urs Pruderer über Europa und die Herausforderung im Südosten. Griechenland steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, doch auch Spanien und Portugal haben gewaltige Probleme. Und auch außerhalb der Eurozone gibt's ein Land, das immer stärker unter Druck kommt. Es ist Großbritannien. Die Spekulanten setzen sich vom britischen Pfund ab. Die Währung hat in den letzten Tagen nochmal stark an Wert eingebüßt. Ungemütlich für die Regierung und das wohl zwei Monate nur vor den nächsten Wahlen. Martin Aljo berichtet.
Es ist der sprichwörtliche Elefant im Wohnzimmer, dessen Präsenz von allen anderen Anwesenden geflissentlich, wenn auch nur mit großer Mühe, verschwiegen oder gar geleugnet wird. Das laufende Defizit der Regierung ihrer britannischen Majestät wird vom Internationalen Währungsfonds auf gesalzene 13% der jährlichen Wirtschaftsleistung geschätzt. Und im neuen Finanzjahr, das im April beginnt, sieht es nicht besser aus. Dabei geht es im Falle des Vereinigten Königreichs vorerst wirklich um die Neuverschuldung. Die staatliche Gesamtschuld bewegt sich, wenn wir potenzielle Verpflichtungen einmal ausschließen, mit rund 60% des Bruttoinlandprodukts derzeit noch in einem erträglichen Rahmen. Ferner verfügen britische Staatsobligationen in der Regel über bequem lange Laufzeiten. Das Land muss also, anders als Griechenland, nicht dauernd auslaufende Schuldtitel ersetzen. Damit allerdings sind die guten Nachrichten schon erschöpft. Denn der bereits angelaufene Wahlkampf hindert Regierung und Opposition daran, beherzt unpopuläre Sparmaßnahmen anzukündigen, geschweige denn zu vollstrecken. So wächst der Schuldenberg rapide, gleichzeitig schrumpft der Spielraum jeder künftigen Administration. Heulen und Zähneklappern sind unumgänglich. Das britische Pfund tauchte zum Wochenbeginn ab. Ob die Devisenmärkte damit wirklich auf die jüngsten Meinungsumfragen reagierten, die überraschend ein Wahlresultat ohne regierungsfähige Mehrheit abbildeten, erscheint zweifelhaft. Denn auch eine ungewöhnliche Koalition müsste und würde sparen. Ausschlaggebend war wohl eher eine riesige Fusion im Lebensversicherungssektor, die zu kräftigen Verkäufen des britischen Pfundes geführt hätte. Folgerichtig wurde die Währung deshalb etwas zurückgestuft. Doch die langfristigen Bedenken an britischer Solidität sind nicht aus der Luft gegriffen. Denn in den letzten Monaten war der britische Obligationenmarkt einseitig verzerrt. Die britische Zentralbank, die Bank of England, pumpte über 300 Milliarden Franken in den Markt, indem sie den Banken Obligationen abkaufte. Kunststück, fanden sich immer willige Käufer für diese Papiere. Doch diese Operation ist kürzlich unterbrochen worden. Je länger die Haushaltskorrektur ausbleibt, desto größer werden die Zweifel der potenziellen Gläubiger. Folglich wird das Pfund sinken und der Zinssatz steigen. Die erstklassige Bonität, die der britische Staat noch immer genießt, wird sich kaum halten lassen. Und je teurer die Neuverschuldung wird, desto rascher wächst der Schuldenberg. Vor einer derartigen Spirale haben nicht bloß die Briten heimlich Angst. Allzu lange wird sich der Elefant daher nicht mehr ignorieren lassen.
Martin Aliot in unserem Schwerpunkt Finanzkrise. Jugendliche, die ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz leben, dürfen zwar zur Schule, eine Lehre machen dürfen sie aber nicht. Das soll sich nun ändern, entschied heute der Nationalrat. Ein Schritt, den die Stadt Lausanne vor wenigen Wochen bereits getan hat. Jugendliche sans papier dürfen dort ab 2011 in der Stadtverwaltung eine Lehre absolvieren. Ein Schritt aber auch, der in der Westschweiz heftige Reaktionen auslöste. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
In Lausanne besuchen rund 300 Kinder und Jugendliche ohne Aufenthaltsbewilligung die Schule. Später dürfen sie ans Gymnasium und sogar an die Uni. Eine Berufslehre machen jedoch können sie nicht, weil sie keine Arbeitsbewilligung haben. Ungerecht sei dies, sagte der Lausanner Bildungsdirektor Oscar Tossato am Westschweizer Radio.
Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont nés en Suisse, qui ont fréquenté toute la scolarité obligatoire en Suisse et qui se retrouvent sans papier. Et ça, c'est inadmissible.
Diese Jugendlichen seien zum Teil in der Schweiz geboren und hätten hier die gesamte obligatorische Schulzeit durchlaufen. Nun will Lausanne diesen Jugendlichen auch eine Lehre ermöglichen. Die Lausanner Stadtregierung, in der von 7 Mitgliedern 6 dem rot-grünen Lager angehören, erntete den Applaus der politischen Linke. Von rechts hagelte es Kritik. Der liberale Wattländer Regierungsrat Philipp Löber kündigte an, diesen Entscheid juristisch abzuklären. Erst richtig heiß zu und her ging es ein paar Tage später im Kantonsparlament. Nicht weniger als 40 Leute traten ans Rednerpult und bezeichneten die Tat der Lausanner Exekutive unter anderem als französische Revolution und zivilen Ungehorsam. Man müsse das Vorgehen der Lausanner Regierung verurteilen, verlangte ein liberaler Parlamentarier in einem Vorstoß, der knapp abgelehnt wurde. Angenommen wurde hingegen eine Resolution der Linken, welche die Kantonsregierung auffordert, sich auf nationaler Ebene einzusetzen, um Papierlosen den Zugang zu einer Lehre zu ermöglichen. Gestern trieb es die Wattländer SVP gar auf die Straße. Rund 30 Parteimitglieder demonstrierten gegen die Pläne der Stadtregierung. Ein Skandal sei dies, wetterte Claude-Alain Voible, Sekretär der Wattländer SVP, kürzlich am Westschweizer Radio.
C'est quand même assez scandaleux de se préoccuper effectivement des places d'apprentissage pour des personnes qui en principe ne devraient pas être dans notre pays, parce que si la municipalité faisait son travail, ces personnes auraient dû être effectivement renvoyées dans leur pays d'origine.
Hätte die Stadtregierung ihre Aufgabe richtig gemacht, dann wären diese Leute ohne Papiere nicht mehr hier, sondern in ihre Heimatländer zurückgeschickt worden, sagt Wable. Heute nun hat zum Ärger der Kritiker auf nationaler Ebene der Nationalrat ein Machtwort gesprochen. Jugendliche Sans-Papier sollen eine Lehre machen können. Das hat einen besonders gefreut, den grünen Nationalrat und Stadtpräsident von Lausanne, Daniel Brella.
Je crois qu'il y a un mouvement qui est parti. J'espère que les États qui doivent aussi décider, puisqu'il s'agit de motion, n'arrêteront pas ce mouvement et que d'ici 2 à 3 ans, parce que c'est malheureusement les délais pour tout changement de législation, on ait enfin une situation qui soit cohérente.
Er hoffe, der Ständerat, der auch noch darüber befinden muss, weiche nicht vom Kurs ab, sagt Daniel Brella. Ab nächstem Jahr schon können sich jugendliche Sans-Papier bei der Stadt Lausanne um eine Lehrstelle bemühen. Bis dies gesamtschweizerisch möglich ist, dürfte es allerdings noch 2 bis 3 Jahre dauern.
Patrick Mühlhauser. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit folgenden Themen. Die UBS soll dem Bund mehr Geld zurückzahlen, findet die Finanzdelegation. Das Büro des Ständerats nimmt Stellung zum Thema PUK und schließlich Jugend in Pakistan, jenseits von Terror und Taliban, die Reportage. Die UBS soll bezahlen, und zwar viel, viel mehr jedenfalls als die 1 Million Franken, die der Bundesrat der Großbank in Rechnung stellen wollte für die Arbeiten der Bundesbehörden im Steuerstreit mit den USA. 38 Millionen Franken stehen neu auf der Rechnung, welche die parlamentarische Finanzdelegation der Großbank präsentieren will. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer über die Forderung, die fast schon einer Mahnung gleichkommt, an den Bundesrat.
Warum will der Bundesrat der UBS nur 1 Million Franken in Rechnung stellen? Warum glaubte der Bundesrat keine rechtliche Grundlage zu haben, um die ganzen Kosten der millionenteuren Amtshilfeverfahren auf die UBS überwälzen zu können? Der CVP-Parteipräsident hat seine Antwort gefunden.
Es ist eine falsche politische Beurteilung, also primär vom Bundesrat Merz.
So Christoph Dabele. Tatsächlich stützte sich der Bundesrat bei der Entscheidfindung auf ein Aussprachepapier von Finanzminister Hans-Rudolf Merz. In diesem wird auf ein Kurzgutachten aus dem Justizdepartement verwiesen. FDP-Ständerat Hans Altherr, Präsident der Finanzdelegation, sagt dazu:
Wir haben das in der Finanzdelegation lesen dürfen und es hat uns nicht überzeugt. Es scheint uns in Teilen recht schwammig zu sein. Und wir sind der Auffassung, es gäbe sehr wohl eine Grundlage für diese Rückforderung.
Dem Bundesrat würden konkret 2 Wege offen stehen, um an die 37 Millionen Franken für die Amtshilfeverfahren zu kommen.
Er kann sich auf die Gebührenverordnung stützen und eine Rechnung stellen, oder er kann eine Schadenersatzklage einreichen gegen die UBS.
Gemäß Kurzgutachten sei der Weg der Schadenersatzklage zwar als wenig erfolgsversprechend eingestuft worden, berichtet Altherr, die Finanzdelegation sehe dies aber anders.
Die UBS hat sich rechtswidrig verhalten in den USA. Sie hat dadurch diesen Aufwand in der Schweiz verursacht. Und das wäre eigentlich für mich so als einfacher Jurist eine Grundlage für eine Schadenersatzklage nach Obligationenrecht.
Die Angelegenheit würde bei der Schadenersatzklage zuerst außergerichtlich dem Friedensrichter vorgetragen. Kommt es zu keiner Einigung mit der UBS, käme es zu einem Prozess. Die Finanzdelegation erwartet nun, dass der Bundesrat die nächsten Schritte einleitet. Wenn er dies nicht tut, kommt das Parlament zum Zug, das in dieser Angelegenheit ein spezielles Gesetz schaffen will. Diese Lösung findet Ständerat Altherr persönlich aber suboptimal, weil durch einen neuen Gesetzesartikel die Rechtslage für die UBS nachträglich verändert würde, könnte das sogenannte Rückwirkungsverbot tangiert sein.
Es ist eine Art Einzelfallgesetzgebung, weil wir alle ja davon ausgehen, dass so etwas nicht wieder passiert. Und dann dafür ein Gesetz zu machen und es noch irgendwie rückwirkend in Kraft zu setzen, das erscheint mir eben auch sehr problematisch zu sein.
Darum hofft man bei der Finanzdelegation auf die Einsicht des Bundesrates. Dort gibt man sich noch verschwiegen, die Einschätzung der Finanzdelegation müsse erst noch geprüft werden. Die UBS selber hat bereits angekündigt, dass sie auch für die Kosten der beiden Amtshilfeersuchen aufkommen wolle.
Mit großer Spannung wurde dieser Entscheid erwartet und nun dies. Das Büro des Ständerats hat soeben entschieden, dass es noch nicht entscheidet, ob es eine PUK will oder nicht. Es ist also noch nicht klar, ob die Vorgänge rund um die UBS-Steueraffäre durch eine parlamentarische Untersuchungskommission aufgearbeitet werden oder nicht. Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi.
Das Büro des Ständerats hatte sich also sehr schwer gemacht mit dem Entscheid für oder gegen eine PUC zur Aufarbeitung der UBS-Krise und der Rolle des Bundes darin. Nach 2,5-stündiger Diskussion war schließlich klar, es hat sich nicht für oder gegen eine PUC entschieden, sondern es hat beschlossen, den Entscheid bis im Sommer zu sistieren. Dies in einem Stimmenverhältnis von 4-2. Und das aus folgendem Grund. Die Geschäftsprüfungskommission, die ihrerseits seit Monaten daran ist, die Vorgänge rund um die UBS-Krise zu untersuchen, habe versprochen, ihren Bericht bis Ende Mai abzuschließen, sagt die Präsidentin des Büros, Ständerätin Erika Forster.
Und wir sind der Meinung, dass die GPK ihre Arbeit beenden sollte. Das heißt, wir möchten ihr Gelegenheit geben und wir sind der Meinung, dass es auch richtig ist, wenn die GPK ihre Arbeit abschließt.
Bereits heute hat die GPK einen ersten Zwischenbericht abgeliefert, der vor wenigen Minuten veröffentlicht wurde. Darin ist zu lesen, dass sie bisher 14 Sitzungen durchgeführt habe und 28 Beteiligte angehört habe. Die Anhörung von UBS-Vertretern komme ohne Probleme zustande, teilt die GPK darin mit.
Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi. Soll die Steueraffäre der UBS von einer parlamentarischen Untersuchungskommission aufgearbeitet werden? Das Büro des Nationalrats befand, ja, diese außerordentliche juristische Instrument des Parlaments sei nötig. Das Büro des Ständerats, wir haben es gehört, ist sich immer noch uneins. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, wie verliefen die Argumentationslinien?
Ja, die Argumentationslinien fliefen so, dass man sagte, die GPK, die mache jetzt einen Schlussbericht bis Ende Mai und das müsse man jetzt zuerst abwarten, diese Resultate bis Ende Mai. Das ist eigentlich eine Argumentation, die mir einleuchtet. Das ist nicht einsichtig, weshalb man nicht zuwarten kann. Offensichtlich, muss man sagen, hat der Wahlkampf im Nationalrat schon begonnen, deshalb diese Eile, die da, dieses Tempo, das man anschlagen will. Und da muss man auch noch anmerken, dass die ständige Drohung im Nationalrat mit einer PUC, den nicht unpraktischen Effekt hat, dass Bundesrat und die Verantwortlichen der UBS unter Druck gesetzt werden, bei der Untersuchung der GPK ja auch mitzumachen. Gewirkt hat diese Drohung ja schon. Der Bundesrat hat der GPK inzwischen Dokumente herausgegeben, die er vorher noch verweigert hat und auch angefragte UBS-Vertreter wollen jetzt offenbar vor der GPK aussagen, wie wir eben gehört haben.
Andererseits die Parlamentarische Untersuchungskommission, dieses außerordentliche und schärfste Instrument, das dem Parlament zur Verfügung steht, hatten das nicht viel stärkere Kompetenzen als diese gewöhnliche Geschäftsprüfungskommission?
Ja, das stimmt einerseits. Die PUC hat zum Beispiel Einsicht in Bundesratsunterlagen, die einer GPK nicht zwingend vorgelegt werden müssten. Und sie verfügt auch über mehr Mittel, um zusätzliches Personal einzustellen. Aber, und das geht in der Diskussion immer etwas unter, finde ich, die Einsetzung einer PUC hätte auch höhere Hürden zur Folge. Zum Beispiel hat der Bundesrat bei einer PUC das Recht, bei Befragungen mit einem Vertreter anwesend zu sein. Es ist logisch, dass Befragte freier sprechen, wenn nicht ein Vertreter des Bundesrates in ihrem Rücken sitzt. Kommt dazu, dass Betroffene vor einer PUC Anwälte beiziehen können. Das PUC-Verfahren ist viel näher an einem Gerichtsverfahren. Dadurch ist es formeller, komplizierter als das GPK-Verfahren. Und deshalb könnte eine PUC auch nicht einfach die bisherigen Arbeiten und Befragungsunterlagen der GPK übernehmen, sondern müsste bei vielen praktisch wieder bei Null beginnen.
Aber die politische Signalwirkung, die wäre wohl viel stärker. Ein Bericht einer simplen Geschäftsprüfungskommission ist doch wohl viel weniger wert. Der kann eher auch wieder in der Schublade verschwinden.
Das ist tatsächlich das schlagendste Argument für eine PUC. In der Geschichte der Eidgenossenschaft hat es auch nur 4 gegeben bisher. Die Einsetzung der PUC ist also Ausdruck des Parlaments, dass es sich um gravierende Vorkommnisse handelt beim Untersuchungsgegenstand. Nun, der vertagende Entscheid des Ständeratsbüros löst in diesen Minuten auch heftige Reaktionen aus in der Wandelhalle des Nationalrates, wie wir hören. Vor allem bei SP und SVP ist man sehr wütend darüber. Aber wie gesagt, es bleibt dabei, wenn das Parlament, wie das das Büro des Ständerates will, zuerst den Bericht der GPK abwartet, ist ja die Einsetzung einer PUC im Sommer dadurch nicht verunmöglicht. Und nun muss das Büro des Nationalrates wieder entscheiden, wie man weiter vorgehen will, ob es an seinem Entscheid, an seinem Ja zur PUC nun festhält. Es wird sich gut überlegen müssen, ob es die monatelange, aufwendige Arbeit der GPK quasi zur Makulatur verkommen lassen will, nur um möglichst rasch ein politisches Zeichen zu setzen zu einer Affäre, die im Übrigen ja auch schon mehrere Monate alt ist.
Das heißt, heute Abend bleibt eigentlich so gut wie alles offen in der Frage.
Da bleibt, ja gut, es ist immerhin jetzt entschieden, dass im Frühling nicht entschieden wird. Also es ist vertagt auf den Sommer und damit scheint doch klar zu sein, es wird zuerst die Resultate der GPK geben und erst dann kommt der PUC-Entscheid. Zumindest eine Klärung haben wir heute.
Besten Dank für diese Einschätzungen direkt aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt. Unser nächstes Thema, Jugend in Pakistan. Das Land ist bei uns häufig in den Schlagzeilen als Hort des Terrors. Die Taliban sollen dort ihre Aufmarschgebiete haben für den Krieg im benachbarten Afghanistan und für Anschläge in Pakistan selbst. Kein Zweifel, Pakistan steckt in einer tiefen sicherheitspolitischen und auch wirtschaftlichen Krise. Es fehlt an Arbeitsplätzen und Zukunftsperspektiven. Dabei sind 2/3 der Pakistaner und Pakistanerinnen jünger als 30. Was für Träume haben junge Menschen in einem so krisengeschüttelten Land? Mit welchen Schwierigkeiten kämpfen sie in ihrem Alltag? Und wie vergnügen sie sich? Unsere Südostasien-Korrespondentin, unsere Südasien-Korrespondentin Karin Wenger hat sich in der Szene umgehört und mit jungen Pakistanern gesprochen.
Wer pakistanischen Rock kennt, der kennt sie, die Strings. Seit 20 Jahren schafft es die Rockband aus Karachi immer wieder an die Spitze der Hitparade in Pakistan und ist noch heute fester Teil der Jugendkultur. Dieses Konzert fand ironischerweise jedoch nicht in Karachi oder Islamabad statt, sondern in Neu-Delhi im verhassten Nachbarland Indien. In seiner Heimat Pakistan sei es heute beinahe nicht mehr möglich aufzutreten, sagt Faisal Kapadia, der Sänger von Strings.
My music, of course, is the first thing which is hit badly, because you know.
Die Musikszene in Pakistan leidet stark unter dem Terrorismus. Ihre Band trete nur noch an kleinen Anlässen auf, oft ganz ohne Werbung, um kein Aufsehen zu erregen und damit nicht zum Ziel von Selbstmordattentätern zu werden.
So of course the current scenario is really bad.
In den letzten Monaten hätten sie in Pakistan gar nicht mehr gespielt.
Because one doesn't want to perform right now, you know. And in current scenario, you know, when especially in Pakistan, after every 3 days, you know, something is happening.
Denn wie könnten sie Musik machen, die Leute unterhalten, wenn beinahe täglich Menschen in Anschlägen ums Leben kämen? Das sei schlicht nicht angemessen, sagt der Bandleader der pakistanischen Rockgruppe Strings nach dem Konzert in Neu-Delhi. Von Angst und Terror ist in der Hotspot-Kaffeebar in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad nichts zu spüren. Der ausrangierte Bahnwagen hat knallgelbe Wände, an denen Plakate von indischen und pakistanischen Filmschauspielern hängen, und auf den alten Bahnbänken sitzen junge Paare dicht aneinander gedrängt. Es gibt Eis und Cappuccino, jedoch keinen Alkohol. Auch Amar Sen und Tasneem Alam Baluch sind an diesem Abend in die Hotspot-Kaffeebar gekommen.
We go out, hang out with friends, you know, we go to different parties.
Er gehe auch weiterhin in Cafés, an Partys, spiele mit seinen Freunden Cricket oder Billard, sagt Amar Sen. Der 25-Jährige hat 4 Jahre in London Wirtschaft studiert und ist dann wieder nach Pakistan zurückgekehrt, weil Pakistan seine Heimat sei, er hier seine Familie und Freunde habe und weil er hier einen viel höheren Lebensstandard genieße als im hektischen und teuren London. Doch viel mehr als Kaffeebars und Restaurants gibt es in Islamabad nicht. Noch nicht einmal ein Kino hat es in der Hauptstadt des Landes. Der Grund, warum er heute beinahe nicht mehr ausgehe, sei jedoch nicht das fehlende Angebot, sagt Tasneem Alam Baluch, Amars Freund.
Now I'm kind of conscious or worried that, okay, should I be going out, should I not be going out, is it a good time?
Er mache sich jetzt viel mehr Sorgen als früher. Vor allem westliche Restaurants wie McDonald's oder Kentucky Fried Chicken meide er. Sie seien bevorzugte Ziele von Attentätern, sagt der strenggläubige Muslim. Es steht jedoch nicht nur schlecht um die sicherheitspolitische Lage des Landes, auch die Wirtschaft ist am Boden. Dabei müssten die pakistanische Regierung und die pakistanische Wirtschaft dringend neue Arbeitsplätze schaffen, um die junge Generation davor zu bewahren, in die Arbeitslosigkeit abzudriften. Die prekäre Sicherheitslage schreckt jedoch internationale Unternehmen ab und das staatliche Geld, das dringend für Entwicklung und gute Schulen gebraucht würde, fließt ins Militärbudget oder in die Schuldentilgung.
Opportunities are drying out. You know, I could see so many people who are jobless at the moment.
Für junge Pakistaner wird es immer schwieriger, eine Arbeit zu finden. Auch viele seiner Freunde, wie er, gut qualifiziert, seien arbeitslos. Und er selbst habe einfach Glück gehabt, bei einer multinationalen Firma eine Anstellung gefunden zu haben, sagt Amar.
For a sustainable economic development, you need first and foremost as the institutions which are in the country, which go beyond personal means. And these institutions.
Für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung brauche es verlässliche Institutionen, die nicht bloß auf persönlichen Beziehungen aufgebaut seien. Aber genau an dem fehle es in Pakistan, sagt Tasneem, der im vergangenen Jahr seinen Master of Business Administration am renommierten Wirtschaftsinstitut INSEAD in Frankreich gemacht hat. Selbst in die Politik einzusteigen, um die Verhältnisse im Land zu verändern, das wollen weder Amar noch Tasneem.
Because of the way political system is set up in Pakistan, you need to come from a very political background or you need to have some special connections or you need to have.
Weil in Pakistan Politik immer noch so funktioniere, dass man entweder Beziehungen, Geld oder den richtigen Familienhintergrund brauche, um überhaupt eine Chance zu haben. Er träume deshalb davon, sein eigenes Business aufzuziehen und dann soziale Institutionen zu unterstützen, sagt Tasneem. Amar träumt von etwas ganz anderem. Jetzt, mit 25 Jahren, sei er bereit zu heiraten. Um seine zukünftige Braut zu beeindrucken, hat er alte pakistanische Liebeslieder gelernt. Amar will sie der Auserwählten bei einem ersten Treffen vorsingen. Die Frau jedoch, und da unterscheidet er sich von seinen westlichen Kollegen, wird er nicht selber suchen. Er hat seine Mutter gebeten, nach einer geeigneten Braut Ausschau zu halten, ganz nach alter Tradition.
Singen fürs Liebesglück, das war die Reportage von Karin Wenger über die Jugend in Pakistan. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger und für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.